5. Mose, Kapitel 12, die Verse 12, nee, die Verse 7, 12 und 18. In Vers 7 lesen wir: Und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein, ihr und eure Familie, über allem, was eure Hand erworben hat, damit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Dann Vers 12 heißt es: Und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott, ihr und eure Söhne und eure Töchter und eure Knechte und Mägde und auch der Levit, der in euren Toren ist, denn er hat kein Teil noch Erbe mit euch. Und dann Vers 18 heißt es: Sondern vor dem Herrn, dein Gott, sollst du es essen, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, dein Gott, über alles, was du dir mit deiner Hand erworben hast. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg und eine Leuchte für unseren Fuß. Dein Wort ist das einzige Licht, was in unsere Dunkelheit scheinen kann. Und Herr, wir bitten, dass du uns durch deinen Geist klaren Verstand schenkst, Ohren, die hören und Augen, die sehen. Und dass du uns ein Herz schenkst, das glaubt, damit wir dein Wort aufnehmen, so wie es ist, dass wir nach deinem Wort leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bevor wir in den Text einsteigen, lasst uns nochmal den Kontext betrachten. Mir ist bewusst geworden, dass ich die letzten Wochen immer wieder dieses Kapitel aufgegriffen habe und gepredigt habe, ohne dass wir den Kontext wirklich beachtet haben. Ich denke, der Kontext ist wichtig, um zu verstehen, warum Mose genau diese Worte zum Volk spricht. Wir sollten uns bewusst sein, immer wieder, dass das 5. Buch Mose die letzten Worte sind, die Mose je zum Volk gesprochen hat. Mose, der große Führer, der Israel aus Ägypten geholt hat, der es durch die Wüste geführt hat bis zum Berg Sinai, der Israel nach dem Berg Sinai 40 Jahre durch die Wüste geführt hat, steht jetzt das letzte Mal vor dem Volk. Können Sie es vorstellen? Das ist ein großer Berg wahrscheinlich. Und Mose ist ein Stück hochgegangen und steht erhöht über dem Volk. Tausende, unzählige von Menschen, die zum Volk Israel gehört haben. Und Mose gibt ihnen die letzten Worte, die er ihnen geben kann. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist: Was wären die letzten Worte, die wir einem solchen Volk geben würden? Ein Volk, das kurz davor ist, nach Kanaan einzuziehen, das geheiligte Land einzunehmen. Wären es die Worte, die Josua dem Volk gegeben hat: Seid mutig und stark? Oder wären es die Worte, die Mose ihnen gegeben hat, nämlich das Gesetz Gottes? Nicht, dass Josua was Falsches gesagt hat, doch Mose, als er hier am Berg stand, hörte eins: Wenn das Volk ins Land einzieht, wird es das Land einnehmen. Aber was dann? Was passiert, wenn das Volk in dem Land lebt? Und Mose wollte sichergehen, dass das Volk wusste, was es zu tun hat. Und deswegen gibt Mose ihnen das Gesetz und legt das Gesetz Gottes aus. Und wir sind hier im zweiten Gebot oder in Teilen des zweiten Gebots, nämlich in der Anbetung. Wie soll Gott angebetet werden? Kapitel 12 beschäftigt sich mit der Anbetung. Wie die letzten Wochen auch erwähnt, wir finden in dem Wort Gottes drei verschiedene Arten von Anbetung. Es ist einmal die private Anbetung Gottes, wenn wir zu Hause unser Wort Gottes nehmen, die Bibel lesen, studieren, beten, vielleicht Gott Lieder singen. Es ist als zweites die familiäre Andacht, wenn wir zusammen als Familie kommen und das Wort Gottes lesen und beten und ihm Lieder singen. Und dann ist es als drittes die öffentliche Anbetung des Volkes. Und genau darum geht es. Es geht hier in Kapitel 12 um die Anbetung des Volkes Gottes. Mose betont immer wieder: Wenn ihr an diesen einen Ort zusammenkommt, um eure Opfer zu bringen, und das war dreimal im Jahr, ist ganz Israel zusammengekommen. Und wir als Gemeinde kommen jeden Sonntag zusammen. Und deshalb betrifft dieser Text auch uns. Wir sind angesprochen in der öffentlichen Anbetung. Was wir heute sehen, weiß nicht, ob ihr es in den Texten, in den Versen gesehen habt, ist, dass die Anbetung Gottes mit Freuden geschieht. Die Anbetung Gottes geschieht mit Freude. Wir haben gesehen in den letzten Wochen, dass die Anbetung an einem zentralen Ort geschieht. Für uns als Christen vor allem in Jesus Christus und seinem Leib, der Kirche. Wir haben gesehen, dass die Anbetung gemeinsam geschieht, also als Gemeinschaft. Und heute sehen wir, dass die Anbetung Gottes mit Freuden geschieht. Und das Erste, was mir aufgefallen ist und was ich mit euch betrachten möchte, ist, dass die Freude vor allem an dem ist, was wir haben. Der erste Punkt ist: Freut euch an allem, was ihr habt. Freut euch an allem, was ihr habt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Als ich die Woche Vers 18 gelesen habe, ist mir das vor allem aufgefallen. Dort heißt es, sondern vor dem Herrn, dein Gott, sollst du es essen an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, über alles, was du mit deiner Hand erworben hast. Das Volk wird aufgefordert, sich darüber zu freuen, was sie erworben haben. Also was sie gekauft haben vielleicht, was sie erwirtschaftet haben, über die Erträge des Feldes, die sie eingebracht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal neigen wir Christen dazu, Dinge zu vergeistlichen, sage ich mal. Und wir sagen, Freude, wir dürfen uns nur über geistliche Dinge freuen. Wir dürfen uns nur darüber freuen, dass wir erlöst sind. Wir dürfen uns nur darüber freuen, wenn wir gute Lieder singen. Wir dürfen uns nur über alles Mögliche freuen, aber nur, wenn es geistlich ist. Und es führt manchmal dazu, dass man ganz absurde Ideen bekommt, dass man sagt, oh, Rockmusik, darüber darf man sich nicht freuen, außer sie hat geistliche Texte. Oder klassische Musik, da darf man nur Bach hören, weil er war ja Christ. Aber Mozart ist ganz, ganz böse. Und ich glaube, das Wort Gottes legt einen ganz anderen Schwerpunkt auf Freude. Wir werden gleich dazu kommen, dass unsere Freude, die wir haben, ganz viel geistlichen Aspekt hat. Aber es ist interessant, dass Mose dem Volk sagt, kommt zusammen, kommt zu dem einen Ort, opfert, esst zusammen, esst so viel, wie ihr wollt zusammen und freut euch über alles, was ihr mit euren Händen erworben habt. Wenn sich jemand von euch irgendwann ein neues Auto kauft und den Neuwagen kauft, den er schon immer haben wollte, mit der Ausstattung, die er schon immer haben wollte, auf die er jahrelang hingespart hat, dann ist es nicht falsch, wenn er sich darüber freut. Denn letzten Endes hat er dafür gearbeitet, er hat sich erworben. Vielleicht hat es Jahre gedauert, vielleicht dauert es 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Ich vermute, dass es bei mir nie geschieht, dass ich meinen Traumwagen fahre, weil ich noch nicht meinen Führerschein habe bis jetzt. Aber es sei dahingestellt, es kann auch sein, dass wir zu Hause sitzen und nach Hause kommen, nach einem Tag der Arbeit und wir essen nur ein Butterbrot und wir freuen uns über das Butterbrot, was uns wieder zu Kräften bringt. Es ist nicht falsch, sich über so Dinge zu freuen. Und ich muss zugeben, ich habe mich lange nicht darüber gefreut. Lange habe ich gedacht, ja, das sind Teile des Lebens und das ist notwendig und so gehört es. Bis ich angefangen habe zu studieren, bis ich bei meinen Studienkollegen und vor allem bei dem Vater eines Studienkollegen erlebt habe, wie man sich über ein Glas Bier freuen kann. Und es ist nicht falsch, sich darüber zu freuen, dass man ein kühles Glas Bier trinkt. Oder andere Dinge, die man genießen kann. Das Volk Gottes wird aufgefordert, sich über das zu freuen, was sie mit ihrer eigenen Hand erworben haben. Und ich denke, wir kennen das alle, dass wenn wir gearbeitet haben den Tag über und was geschafft haben und wenn wir zurückblicken und sehen, was wir geschafft haben, sei es was Praktisches oder sei es, wenn wir nur mit dem Kopf gearbeitet haben und wir blicken zurück und denken, ja, ich habe wirklich Fortschritt gemacht. Ich habe wirklich hier was geschafft und es bereitet einem Freude. Und es ist richtig so. Aber wir müssen aufpassen, dass die Freude nicht einfach nur an dem liegt, was wir tun können, an dem liegt, wie wir es tun können, sondern dass wir uns darüber freuen, weil wir wissen, wer es uns geschenkt hat. Achtet darauf in Vers 7, wir lesen da, und dort sollt ihr vor dem Herrn, euren Gott, essen und fröhlich sein, ihr und eure Familie, über allem, was eure Hand erworben hat. Und dann heißt es, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Wir freuen uns über diese Dinge, weil Gott uns damit gesegnet hat. Weil Gott sie uns schenkt, wenn wir unser Brot essen. Dann freuen wir uns darüber, weil es lecker ist. Vor allem deutsches Brot im Verhältnis zu allen anderen Ländern. Aber generell, weil Brot einfach, oder sei es das Stück Fleisch oder die Nudeln oder was auch immer wir essen, wir freuen uns darüber, weil es uns Kraft gibt, weil es uns stärkt, weil es was Schönes ist, weil wir gerne essen, aber auch, weil wir wissen, dass es uns Gott geschenkt hat. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir dazu neigen, als Christen zu sagen, ah, Luxus ist sowas Böses, weil Jesus gesagt hat, wie schwer es ist für einen Reichen in das Reich der Himmel zu kommen. Aber es stimmt nicht. Ist euch schon mal aufgefallen, wie Segen im Alten Testament beschrieben wird? Abraham wird als einer der Reichesten, oder man könnte wörtlich übersetzen, als einer der Schwersten Menschen, die damals existiert haben, beschrieben. Der Segen Gottes, als er in Ägypten war und sogar noch gelogen hat über seine Frau, hat Gott ihn trotzdem noch gesegnet, womit, dass der Pharao ihm Tiere und Wohlstand geschenkt hat. Und die Dinge zu genießen und sich darüber zu freuen, ist nicht falsch. Wenn wir nicht vergessen, von wem wir sie erhalten haben. Wenn wir nicht vergessen, dass Gott sie uns gegeben hat. Achtet darauf, was Paulus gesagt hat. Paulus hat nicht gesagt, es ist gut, dass ich arm bin. Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, mit beiden zu leben. Sei es Armut oder Reichtum. Wir stellen uns Paulus wahrscheinlich oft vor als jemand, der weise war und der klug war, aber der wahrscheinlich super arm war. Und der fast schon betteln musste, um zu überleben. Und das stimmt vielleicht von Zeit zu Zeit bei Paulus. Paulus hat zeitweise für sein Brot gearbeitet. Aber Paulus hat auch gewusst, was es heißt, Geld zu haben. Was es heißt, keine Sorgen zu haben. Paulus sagt uns selbst, ich habe gelernt, mit Reichtum umzugehen und mit Armut. Paulus wusste, was es heißt, beliebt zu sein und verfolgt zu werden. Und dennoch hat er in allem immer Gott gelobt für das, was er erhalten hat. Ich denke, wir können noch was lernen, wenn wir uns daran freuen, was unsere Hände erworben haben, an allem, was unsere Hände erworben haben, nämlich, dass wir uns an dem freuen, was wir haben. Dass wir uns nicht an dem freuen, was wir haben könnten oder haben wollten, sondern dass wir uns an dem erfreuen, was wir haben. Das heißt, manchmal haben wir mehr, manchmal haben wir weniger. Manchmal können wir uns mehr leisten, als an anderen Zeiten. Manchmal können wir uns vielleicht unser Leben lang nie das leisten, was sich unser Nachbar leisten kann. Und vielleicht können wir in unserer Generation uns auch nicht mehr das leisten, was sich unsere Eltern mal leisten konnten, weil die Wirtschaft sich verändert hat, weil wir einen anderen Job haben, vielleicht weil Gott einfach uns anders segnet als andere Menschen. Und dennoch sollen wir uns an dem freuen, was wir haben. Und wir sollen uns an allem freuen, was wir haben. Ich denke, das ist eine Lektion, die wir immer wieder lernen müssen, weil wir dazu neigen, uns an dem zu freuen, was wir gerne hätten, anstatt an dem, was wir haben. Und wir denken oft, ich weiß, Gott ist gut und Gott ist da, aber wenn die Situation nur anders wäre und wenn ich nur das hätte, dann könnte ich mich viel mehr freuen. Aber es stimmt nicht. Weil das Problem ist das Gleiche, die Sünde ist die gleiche. Wir wollen mehr, wir wollen mehr, wir wollen mehr, wir wollen mehr, wir wollen was anderes, wir wollen dies und das. Wir müssen lernen, uns an dem zu erfreuen, was wir haben. Und ich denke, Vers 7 gibt uns eine sehr gute Perspektive darauf, wenn es sagt, und dort sollt ihr vor dem Herrn, euren Gott, essen und fröhlich sein, ihr und eure Familie, über allem, was eure Hand erworben hat, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Alles, was wir haben, auch wenn es wenig ist, ist der Segen Gottes. Stellt euch vor, wie viel ihr hättet, wenn Gott uns damit nicht gesegnet hätte. Nämlich nichts. Wir hätten nichts, wenn Gott uns nicht segnen würde. Wenn Gott nicht gnädig wäre uns gegenüber und sogar der ganzen Menschheit gegenüber, müssten wir wie arme Bettler Tag für Tag leben. Aber Gott hat uns gesegnet. Und ich denke, darüber sollten wir uns freuen, dass Gott uns segnet. Wir sollten uns über allem freuen, was wir haben. Und ich finde es interessant, dass Mose dies bringt im Kontext des öffentlichen Gottesdienstes. Mose spricht darüber, freut euch über alles, was ihr habt, wenn ihr zusammenkommt. Ich denke auch, das ist eine Herausforderung für uns, weil wir können auch oft denken, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, ach, ich hätte so gern das, was er hat. Warum kann ich nicht so sein wie mein Bruder oder wie meine Schwester? Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich mir gedacht habe, ach, wäre ich doch nur so kontaktfreudig wie XY. Und es fällt mir manchmal schwer, Kontakt mit fremden Leuten aufzunehmen. Und dennoch darf ich mich darüber freuen, über das, was ich habe. Das heißt nicht, dass ich an meiner Kontaktfreudigkeit nicht arbeiten muss, aber es bedeutet, dass ich nicht glücklicher bin, nur wenn ich kontaktfreudiger bin. Oder wenn ich mir ein Auto leisten kann, was mein Bruder oder meine Schwester fährt. Oder wenn ich mir die Kleidung leisten kann, die tragen. Oder wenn ich mir den Lebensstil leisten könnte, den die haben. Wenn wir zusammenkommen, dürfen wir uns auch dort nicht davon abhalten lassen, uns über das zu freuen, was uns Gott gegeben hat, weil Gott uns damit gesegnet hat. Und ich glaube, wir vergessen diese Perspektive, dass es ein Segen ist, dass wir das haben, was wir haben, und nicht das, was andere Leute haben. Ich glaube, das sollte ein Grund sein, das sollte ein Grund, eine Motivation für unsere Freude sein, wenn wir sonntags zusammen im Gottesdienst sind, dass wir uns freuen über das, was wir erworben haben. Dass wenn wir am Sonntag ausruhen von aller unserer Arbeit, die wir im Alltag tun, dass wir zurückschauen können und sagen können, Gott hat uns über diese Woche gesegnet. Die Arbeit war vielleicht hart und es war vielleicht Arbeit, die wir nicht so gern getan haben diese Woche. Und dennoch hat uns Gott in dieser Arbeit gesegnet. Und darüber können wir uns freuen. Den zweiten Punkt, den ich betrachten möchte, auch im Kontext des Gottesdienstes, ist aus einem anderen Kapitel der Bibel, aus Nehemia, Kapitel 8. Das sind bekannte Worte. Nehemia, Kapitel 8. Der Kontext: Nehemia, ein König, der die Schriftrollen wiederentdeckt hat, nachdem Jerusalem aufgebaut wurde. Israel ist aus der Gefangenschaft Babylons gekommen und der Tempel und Jerusalem wurden wieder aufgebaut und es wurden die Schriftrollen, das Gesetz, wahrscheinlich das fünfte Buch Mose, wiederentdeckt. Und Nehemia wusste, was zu tun ist. Er wusste als Statthalter, Entschuldigung, er war nicht König, er war Statthalter, er wusste, dass dieses Gesetz vorgelesen werden muss. Und er hat dieses Gesetz vorgelesen und er hat dieses Gesetz predigen lassen, er hat es auslegen lassen. Und dann lesen wir in Nehemia 8, ab Vers 9. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten und das ganze Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nicht für sich zubereitet haben, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Israel ist zusammengekommen, um das Laubhüttenfest zu feiern, ein Fest, was sie daran erinnern sollten, wie ihre Vorfahren in der Wüste nur in Zelten gelebt haben. Und sie kamen zusammen und sie haben das Gesetz gehört und was Gott getan hat und sie wurden traurig. Und ich denke, uns geht es manchmal so, dass wir vielleicht traurig werden, wenn wir sonntags das Gesetz Gottes lesen, wenn wir unter der Woche vielleicht das Gesetz Gottes lesen und sehen, wie viel Sünde noch in unserem Leben ist und wie sehr wir nicht dem Maßstab entsprechen, den Gott an uns gesetzt hat. Und die Reaktion von Nehemia und Esra und den Schriftgelehrten und den Leviten ist: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das ist der zweite Punkt. Die Freude ist unsere Kraft. Freut euch, denn darin liegt Kraft. Freut euch, denn darin liegt Kraft. Ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist. Es ist ziemlich erstaunlich, dass die Begründung dafür, nicht traurig zu sein, ist, dass dieser Tag heilig ist. Gott, es ist faszinierend. Sie sagen zu ihm und zu dem Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, sondern geht hin und esst Fettes und trinkt Süßes, was ein Symbol von Freude ist, Fett zu essen und Süßes zu trinken, zumindest in der Schrift, weil es das war, was man nicht täglich zu sich genommen hatte. Man hat nicht jeden Tag fettes Fleisch essen können oder süßen Wein trinken können. Man hat es an besonderen Tagen genommen. Und er sagt: Gib Teile davon zu denen, die nichts zubereitet haben, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert. Wir wissen, dass der heilige Tag, der Tag, den Gott erwählt hat für das Volk Gottes, um ihn zu heiligen, der Sonntag geworden ist im Neuen Testament. Und wir sehen, dass dieser heilige Tag ein Tag sein soll, an dem wir uns freuen sollen. Wir sollen nicht unsere Sorgen mit in den Sonntag nehmen. Wir sollen uns nicht besonders traurig stellen am Sonntag. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es gibt diese Leute, die denken, wenn ich in den Gottesdienst gehe, muss ich besonders traurig aussehen. Um besonders geistlich, besonders ernst auszusehen. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Ich weiß, es gibt Zeiten, die sind hart. Es gibt Zeiten, wo wir uns nicht freuen können. Aber wir dürfen uns freuen am Sonntag. Wir müssen nicht traurig sein. Wir dürfen am Sonntag mit Freuden zum Gottesdienst kommen. Wisst ihr, warum Israel sich freuen sollte, als Mose ihnen das gesagt hat? Weil sie ihre Opfer zum Tempel gebracht haben. Die Opfer, die ihnen Versöhnung mit Gott zugesprochen haben. Die Opfer, die ihnen gesagt haben, Christus ist für eure Sünden gestorben. Oder wird für eure Sünden sterben in dem Kontext des Alten Testaments. Sie sind zu Gott gekommen, mit vollgeladen mit Schuld und Sünde und haben die Opfer gebracht, Lobopfer und Dankopfer und Sündenopfer und haben Vergebung empfangen. Diese Opfer, als sie auf dem Altar verbrannt worden sind, haben dem Volk Israel zugesprochen, eure Sünden sind vergeben, wenn ihr glaubt. Das ist der Grund der Freude. Deswegen sollten wir uns am Sonntag freuen. Wir sollten uns nicht freuen, weil es schönes Wetter ist. Wir sollten uns auch nicht nur freuen, wenn wir sowieso nicht gerade nichts anderes zu tun hatten, sondern wir sollen uns freuen, denn der Tag ist Gott heilig. Und darin liegt unsere Kraft. Es ist ein heiliger Tag und Gott sagt, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude ist unsere Stärke. Und das unterschätzen wir vielleicht, weil wir denken, Gott ist in den Schwachen mächtig. Also muss ich nicht glücklich sein, Hauptsache ich bin schwach. Und meine Schwachheit wird am besten zum Ausdruck kommen, wenn ich traurig bin und wenn ich mich nicht freue. Aber wir sollen uns freuen, weil der Tag heilig ist und weil darin Kraft liegt. Und die Kraft liegt nicht einfach nur darin, dass wir uns freuen, sondern die Kraft liegt darin, dass wir uns am Herrn freuen. Die Freude im Herrn ist unsere Stärke, ist unsere Kraft. Welchen Grund hatte Israel, sich zu freuen? Sie haben gerade das Gesetz gehört und sie haben gerade gehört, was sie alles falsch gemacht haben. Sie haben gehört, warum sie in die babylonische Gefangenschaft verschleppt worden sind, weil sie gegen Gott gesündigt haben und sie haben weiterhin gegen Gott gesündigt. Welchen Grund hatten sie, sich zu freuen? Sie hatten sich zu freuen, weil an diesem Tag wurden sie daran erinnert, wie gnädig Gott ist. Dass Gott ihnen ihre Sünde vergeben hat. Dass er für ihre Schuld gestorben ist. Wir finden ähnliche Worte im Neuen Testament, im Philipperbrief. In Kapitel 4, ab Vers 4, schreibt Paulus, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch, eure Sanftmut lasst allen Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Paulus hat verstanden, was wir im Buch Nehemia lesen. Dass wir uns freuen sollen im Herrn, in Christus, in unserem Erlöser. Wir kommen sonntags nicht zusammen und freuen uns, weil wir unsere besten Freunde wieder treffen. Das mag sein und das ist gut. Aber der wahre Grund, warum wir uns sonntags freuen, ist, weil Christus für unsere Sünden gestorben ist. Wir kommen zusammen, um Vergebung zu empfangen. Wir kommen zusammen, weil wir wissen, dass wir in Christus sind und dass wir damit gerecht vor Gott stehen. Und dass wir alle, die wir an Christus glauben, in Christus gerecht vor Gott stehen. Und das ist unsere Kraft. Die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Wir freuen uns, in Christus sein zu dürfen. Wir freuen uns, dass Christus für uns unsere Sünden getragen hat. Und ich glaube, wir müssen dieses im Herrn verstehen. Denn es ist ein sehr wichtiger Term in der Bibel. Es ist das, was wir immer wieder finden im Neuen Testament, dass wir in Christus sind. Und das bedeutet, als Christus am Kreuz hing und aller Zorn Gottes auf ihm gelastet hat und alle unsere Sünden auf ihn gelegt worden sind, dann hingen wir am Kreuz. So sehr identifiziert uns Gott mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist das Bild, was Paulus verwendet, wenn er in Römer 6 über die Taufe spricht. Wir sind mit Christus gestorben und begraben. Und er spricht nicht, wir sind ungefähr, wir sind symbolisch. Er sagt, ihr seid mit Christus gestorben, gekreuzigt und begraben. Und genauso sagt Paulus, ihr seid mit Christus auferstanden und der Sünde für tot erklärt. Das ist unsere Freude im Herrn, dass wir in Christus sind. Wir freuen uns darin, dass wir mit Christus vereint sind und uns unsere Sünde und Schuld nicht mehr angerechnet wird, sondern seine Gerechtigkeit. Und das ist letzten Endes unsere Stärke. Das ist unsere Stärke, in schweren Wochen durchzuhalten. Das ist unsere Kraft, gegen Sünde anzukämpfen. Und das ist auch unsere Kraft und unsere Freude in schönen Zeiten. Wir dürfen niemals vergessen, dass alles, was wir bekommen haben, von Gott ist. Und das ist der Segen. Und deshalb sollen wir uns freuen. Wir sollen uns freuen über alles, was wir haben. Denn wir haben es von Gott erhalten als Segen. Und wir sollen uns freuen, weil der größte Segen, den uns Gott gegeben hat, sein Sohn Jesus Christus ist. Und es ist kein Zusammenhang, der neu ist. Es ist nichts, was ich mir ausgedacht habe. Es ist genau das, was Paulus vor Hunderten von Jahren, von Tausenden von Jahren geschrieben hat. Er sagte, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Die Freude, die wir haben, hängt immer direkt mit Christus zusammen. Selbst die Dinge, die für uns nicht direkt mit Christus zusammenhängen. Sei es unser Essen vielleicht oder unser Bett, in das wir uns abends legen können. All das ist Segen Gottes und Geschenke Gottes, die direkt damit zusammenhängen, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Dass Gott seinen Sohn für uns nicht verschont hat, sondern uns mit ihm alles gegeben hat. Nicht alles, was wir wollen, sondern alles, was wir haben. Und darüber dürfen wir uns freuen. Tag für Tag, Woche für Woche. Lasst uns beten.